Der Repod, dein Podcast aus der Baubranche für die Baubranche mit Beate Kleinewevers.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Repod. In der vergangenen Folge haben wir mit der Bundesstiftung Baukultur darüber gesprochen, was nachhaltige Städte und nachhaltige Innenstädte, lebenswerte Innenstädte ausmacht. Heute stellen wir uns der Frage, was denn für Verantwortung überhaupt dabei zu tragen ist und für diejenigen, die die Wirtschaft eben auch maßgeblich am Laufen halten. Was bedeutet das für die Immobilienwirtschaft? Welche Leitplanken brauchen wir dabei? Und welche sozialen Fragen stellen sich überhaupt in diesem Zusammenhang? Dafür brauchen wir innovative Antworten. Und deswegen sitze ich heute hier mal wieder nicht alleine, sondern habe mir einen Experten eingeladen. Erstmal ganz basic, er ist Rechtsanwalt und Steuerberater. Bis zuletzt war er vor allem als Head of Real Estate der KPMG bekannt. In seiner Zeit seit 2018, soweit ich weiß, war er aber auch in anderen Funktionen tätig, zum Beispiel als Head of Asset Management. Er hat aber auch noch ein paar andere Rollen. Darüber hinaus ist er Vorsitzende des Steuerausschusses und Mitglied des Verwaltungsrates des Zentralen Immobilienausschusses, der ZIA. Und er ist auch Lehrbeauftragter bei der EBS University für Wirtschaft und Recht. Und bei all seinen Rollen zieht sich so eine Sache durch, denn er steht wie kein anderer für das Thema, den Wandel anzuerkennen, die Herausforderungen zu thematisieren und unternehmerisches Handeln und Denken zusammenzubringen. Dr. Hans Volkert Völkens ist heute hier. Hallo Hans.
Hallo Beate, schön hier zu sein. Vielen Dank.
Sehr gerne. Ich freue mich auch wirklich sehr, denn das letzte Mal, wo wir uns gesehen haben, ist jetzt ungefähr ein Jahr her. Das war, glaube ich, auch knapp vor der Expo. Da haben wir gemeinsam das neue Format der KPMG Zukunft Denken initiiert, wo ja eben auch das Thema Herausforderungen in den Vordergrund stellt und mit Köpfen der Immobilienbranche, aber auch mit jungen und agilen Berufseinsteigern, so wie mir gesprochen habt. Und deswegen frage ich auch immer gerne in meinem Podcast das Thema Herausforderungen ab. Was war denn deine Herausforderung des heutigen Tages?
Also des heutigen Tages war es das Herkommen, denn es drohte ja wieder mal die Lufthansa zu verspäten, dann der ICE, der kein Internet hatte und man auch nicht telefonieren konnte von Hamburg hierher. Also das ist so die typische Herausforderung eines schlecht digitalisierten Landes.
Das ist auch was, wo, glaube ich, sich viele wiederfinden können. Man muss ja nur mal an das mobile Netz denken. Ich glaube, da können wir in Deutschland nicht so wirklich mithalten. Jetzt schauen wir mal vielleicht nochmal zurück. Wie bist du denn überhaupt in die Branche gestartet? Was hast du studiert? Und was waren vielleicht auch so wichtige Meilensteine in deiner Berufsbahn bis jetzt, die dich zu heute zu dem machen, was du bist?
Also bei mir war wahrscheinlich wie bei ganz vielen, die in diese Branche gekommen sind, ein bisschen König Zufall auch dabei. Ich habe studiert Jura, hatte davor eine industriekaufmännische Ausbildung gemacht und hatte aber immer diese Begeisterung, Jura und Zahlen zusammenzubringen. Und habe dann mich früh aufs Steuerrecht verlegt, weil ich dachte, das ist eine ganz coole Geschichte, und startete tatsächlich beruflich in der Zusammenarbeit mit internationalen Immobilieninvestoren. Und in den Nullerjahren habe ich so die ersten großen Investoren auf dem Weg in europäische und deutsche Immobilienbestände begleiten dürfen durch die nötigen Fondsstrukturen und das Aufsetzen und steuerliche Beratung etc. Und daraus ist eben diese Leidenschaft entstanden. Und ich habe dann aber relativ früh gemerkt, ich bin sehr früh Partner und auch Seniorpartner der Anwaltskanzlei geworden. Ich war mit 34 Seniorpartner, was natürlich so ein bisschen albern ist, wenn man 34 ist und Seniorpartner genannt wird. Habe dann aber tatsächlich gemerkt, ich will mehr. Ich will nicht nur beraten, ich will tatsächlich auch mitentscheiden, und bekam mit 38 die Möglichkeit, Geschäftsführer der damaligen Hannover Leasing zu werden. Damals 400 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und 16 Milliarden Assets Under Management. Und ich bin dann gesprungen, bin aus der Komfortzone des anwaltlichen Partnerdaseins raus und habe einen 3-Jahres-Geschäftsführungsvertrag unterschrieben. Und natürlich pünktlich zur Finanzkrise. Und dann habe ich gelernt, wie es ist, wenn man Immobilienunternehmen in ganz herausfordernden auch Situationen führen muss, Verantwortung übernehmen muss. Und das habe ich so ein bisschen zur Hauptagenda bei mir gemacht. Und seitdem bin ich eigentlich jemand, der Unternehmen in Transformationsprozessen begleitet hat. Das war die Hannover Leasing, das war die IC Group, das war die IVG im großen Sanierungsverfahren, das war die CA Immo in Wien. Und zuletzt ja auch die KPMG dabei unterstützt, den Immobilienbereich präsentabler und profitabler vor allen Dingen in den Markt zu bringen.
Jetzt hast du es gerade schon gesagt, die Finanzkrise 2008. Wir haben jetzt über 10 Jahre, wo es eigentlich in der Bau- und Immobilienbranche immer nur nach oben ging. Wir haben höher, schneller, weiter, so ein bisschen auch als Motto der Branche auch entdeckt. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, wir haben jetzt aktuell seit 1,5 Jahren, haben wir eine ganz schöne Kehrtwende eingenommen. Erstmal die Corona-Pandemie, die uns alle natürlich erstmal aus dem Nichts auch überrollt hat, wo ganz viele Unternehmen erstmal maßlos auch überfordert waren. Und jetzt natürlich in diesem Jahr, Anfang des Jahres, den grausamen Krieg, den Russland jetzt gerade in der Ukraine führt und damit auch das Thema der Energie- und Ressourcenknappheit, was hier nochmal Aufschwung genommen hat. Was würdest du denn sagen, wie hast du die Immobilienwirtschaft in dieser Umbruchsstimmung der letzten 2 Jahre erlebt?
Das ist eine wahnsinnig gute Frage, die du stellst. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube, bei vielen ist noch gar nicht angekommen, dass wir wirklich in einem Zeitpunkt angekommen sind, bei dem viele Wahrheiten der Vergangenheit nicht mehr gelten. Wir haben ja seit der Beendigung der Finanzkrise, beziehungsweise eigentlich so seit 2009/10, ein Umfeld, bei dem man aufbauen konnte auf bessere Refinanzierungszinsen, steigende Werte, wahnsinnige Liquidität im Immobilienmarkt. Und mittelfristig allen Segmenten auch steigende Mieten. Es war ein, ich nenne es immer, ideal surreales Umfeld. Und die Corona-Pandemie und dann natürlich jetzt der Ukraine-Krieg haben dazu beigetragen, dass eine ganze Menge von Herausforderungen gleichzeitig entstanden sind. Lieferketten wurden unterbrochen. Unsere gesamte volkswirtschaftliche Positionierung steht zur Disposition. Die Zinswende ist abrupt gekommen. Und all diese Probleme, die natürlich kulminieren auch noch in zu hohen Energiepreisen und Menschen, die nicht mehr wissen, wie sie Dinge bezahlen sollen, stellen uns vor gewaltige Herausforderungen. Und eins ist auch ganz klar, das ist kein Thema, was sich mal in 3 Monaten lösen lässt. Deswegen verstehe ich so manchen in der Branche auch nicht, der dann so quartalsmäßig die Dinge vor sich herschiebt und sagt, das war jetzt alles ganz schwierig, aber in 2 Quartalen ist alles wieder super. Nein, es wird es nicht sein. Es wird es nicht sein. Es wird anders sein. Wir werden damit umgehen können. Gutes Management und gute Unternehmen sind wie Wasser. Sie finden immer ihren Weg. Aber die Herausforderung muss man anerkennen, damit man richtig handeln kann. Und nur zu glauben, wir kehren irgendwann zurück in eine ideale Welt von gestern, der übersieht, dass das morgen ganz anders sein wird. Und der trifft auch heute die falschen Entscheidungen. Also insofern, ich bin da kritisch. Ich glaube, ein Teil der Branche ist sehr wohl bemüht und auch bestrebt, die Herausforderungen von morgen zu erkennen und die Unternehmen dabei auch zu begleiten, sie bestmöglich anzunehmen. Aber wie so immer in unserer Branche haben wir auch viele Profis der völligen Selbstbeschallung.
Ja, das ist wirklich, stimmt. Und du hast jetzt gerade schon was angesprochen, es geht eben nicht nur um die wirtschaftlichen Betrachtungen und Herausforderungen, sondern eben auch um die sozialen, die auch gesellschaftlich-kulturellen Themen, die uns da betreffen und auch die Frage, wie wir überhaupt in Zukunft gemeinsam wohnen, leben und arbeiten wollen. Dieses große Thema, was eben doch sehr stark in der Immobilienwirtschaft eben auch verankert ist, wo wir auch den sogenannten Mutterboden fast schon dafür geben. Jetzt geraten auch immer mehr gerade diese strukturellen Strukturen der Immobilienwirtschaft in den Fokus öffentlicher Wahrnehmung. Das war ja auch vielleicht die letzten Jahre, hatte man da auch so ein bisschen freies Feld. Jetzt gerade geht es darum, was hat sich da nochmal geändert?
Also ich glaube, die Branche hat in den letzten Jahren sehr richtig verstanden, dass es dringende Nachholbedürfnisse gibt. Also zum Beispiel die ökologische Transformation haben wir über Jahre verpennt. Ja, das hätten wir früher erkennen können müssen. Wir wussten, dass es irgendwann ansteht, aber wir haben natürlich auch vor 10 Jahren da nicht wirklich drüber geredet. Jetzt kommt es mit Macht. Richtigerweise auch. Ja, die ökologische Transformation ist eine Bedingung in Zeiten einer massiven Klimakrise. Wir haben zum Zweiten die Digitalisierung auch nicht wirklich nach vorangetrieben. Das ist in den letzten Jahren übrigens auch dank ganz, ganz vieler Initiativen der PropTechs, auch von Verbänden und Interessenvereinigungen, die dieses Thema wirklich ganz nach vorne geholt haben. Große Anerkennung der Kolleginnen und Kollegen da, ist ultra wichtig geworden. Wir reden heute über das Thema Digitalisierung und Innovation ganz anders als noch vor 10 Jahren oder auch noch vor 5 Jahren. Ultra wichtiger Nachholeffekt. Und wir dürfen auch nicht die soziale Verantwortung vergessen. Alles das, was wir tun, schafft Arbeits- und Lebenswelten. Und auch unsere Unternehmen, wie wir sie gestalten, schaffen Zukunft für Menschen, die dort tätig sind. Und insofern spielen Fragen von Inklusion, von Diversity, von allerdings auch bezahlbarem Wohnraum, von der Frage, wie muss Büro gestaltet sein, damit es nachhaltig attraktiv ist und. Wie gehen wir schon mit Ressourcen um? All diese Fragen sind hochgradig relevant und sind so ein bisschen der Nachholeffekt. Ich habe das mal bezeichnet als die Phase der kritischen Selbstreflexion. Die Branche hatte vor ein paar Jahren angefangen, sich genau mit diesen Themen auseinanderzusetzen, ultra wichtig, aber hatte den Wahnsinnsvorteil, das auf einem unglaublich robusten ökonomischen Fundament zu machen. Uns kam ja das Geld teilweise aus den Ohren raus. Und vor diesem Hintergrund war das natürlich eine Debatte, die auch sehr leicht geführt werden konnte. Jetzt, und die Themen hast du vorhin angesprochen, wankt dieses ökonomische Fundament. Und die Herausforderung ist jetzt, dass wir diese so zentral wichtigen Themen gleichwohl mit der nötigen Kraft weiter behandeln. Denn wir sind bei weitem nicht am Ende, wir sind da erst am Anfang. Aber gleichzeitig müssen wir darauf aufpassen, dass die ökonomischen Grundbedingungen unseres Wirtschaftens noch funktionieren. Denn da, wo wir kein Geld mehr verdienen, werden wir auch nicht investieren können in die so wichtigen zukünftigen Transformationsprozesse. Und das, glaube ich, ist das große entscheidende Dilemma oder der Unterschied zu vorher. Diese surreale Leichtigkeit des immobilienwirtschaftlichen Seins ist vorbei. Es geht wieder um die harte Arbeit in der Fläche, das Wirtschaften in der Fläche, das genaue Abwägen, was man tun kann und wo man Risiken scheuen sollte, weil Risiken auch schlagend werden wieder. Und gleichzeitig darauf achten, dass man die richtigen Dinge ökologisch, digital innovativ, sozial genauso weiter vorantreibt.
Jetzt hast du gerade auch schon das Thema nochmal Transformation auch aufgegriffen. Ich sage immer gerne beim Thema Transformation, die steht uns erst noch bevor. Ganz bewusst auch, weil du hast es auch gerade angesprochen. Es gibt zig New Work, Digitalisierung, ESG. Wir behalten uns natürlich auch gerade auf mit ganz vielen tollen Themen, wo jeder auch gerade vielleicht teilweise neu, teilweise schon länger irgendwie mit dabei ist. Aber verpassen wir vielleicht im Moment, auf die wesentlichen Dinge zu schauen?
Die Frage ist, was du als wesentlich da definierst. Also wesentlich in dem Zusammenhang ist für mich, dass wir aufhören mit dieser babylonischen Sprachverwirrung. Also Innovation und digital habe ich das Gefühl, jeder, der irgendwie nur ansatzweise einen Algorithmus programmiert, hat sofort irgendwie ein Startup und ein Thema. Wir müssen mal aufhören, Dinge halbfertig in den Markt zu geben. Denn wir haben nicht mehr die Zeit in der Immobilienwirtschaft, eine kleine Lösung zu haben, die große Probleme danach in der Implementierung nach sich ziehen. Sind die Daten sicher? Ist das Unternehmen so gefundet, dass es in 2 Jahren noch existiert? Wie funktioniert die Schnittstellenthematik? Kann ich multifunktional mit Daten umgehen? All diese Fragen. Ich glaube, dass wir dort auch eine Agenda haben werden der Wesentlichkeit, denn die Zeiten sind einfach wesentlich. Und insofern wird es darauf ankommen, in der digitalen Innovation Dinge auf den Weg zu bringen, die wirklich weiterhelfen, die wirklich einen Vorteil bringen, aber die in sich auch so schlüssig sind, dass Unternehmen sie relativ leicht adaptieren können. Das ist also ein Push und Pull. Die jungen digitalen Unternehmen, Startups, die verlangen natürlich immer von den etablierten Unternehmen, dass sie sich stärker der Digitalisierung öffnen. Haken dran, das ist richtig. Aber andererseits müssen auch die Hausaufgaben wahrscheinlich dann in Zukunft noch gründlicher gemacht werden, um dann auch Gehör zu finden und wirklich auch eine Chance auf Implementierung zu haben. Ich glaube, die Zeiten ändern sich da ein bisschen. Also das ist vielleicht mal ein Beispiel dafür.
Vielleicht mal daran anschließend die Frage, haben wir denn überhaupt eine gemeinsame Vision, wo wir hinwollen? Du hast gerade gesagt, wir konzentrieren uns eben auch schnell auf so Teilziele, aber wissen wir sozusagen den Leitstern, da wo wir hinwollen? Ist uns das bewusst und hat die Branche da ein einheitliches Bild?
Ich stelle mir die, also das ist eine echt schwierige Frage, weil ich mir gerade frage, ob es das überhaupt geben sollte, diesen einen Leitstern. Weil Wirtschaft lebt ja von der vielfältigen Betrachtung der Sterne. Kein Geschäftsmodell sollte genau das andere auch duplizieren, sondern jeder hat eine Konnotation, eine Vorstellung über die Zukunft, die man unternehmerisch versucht zu adressieren. Und diese Zukunftsvisionen müssen unterschiedlich sein, damit auch die Produktwelten unterschiedlich sind. Und Zukunft ist ja nie eindimensional, es ist ja auch immer multidimensional. Insofern ist das, glaube ich, auch nicht ganz richtig, wenn wir sagen, wir hätten da den einen Fixstern. Aber ich glaube, was wir tun müssen, wir müssen uns mit den großen Herausforderungen der Milchstraße auseinandersetzen. Und da muss ich sagen, wir haben jetzt sehr viel über den Ist-Zustand gesprochen, Aber wir haben ja auch ein paar große Herausforderungen, die uns in unserer Galaxis in den kommenden 10, 15 Jahren treffen werden. Also da möchte ich mal einmal ansprechen, wir leben in einem neuen geopolitischen Zeitalter. Wir haben eine Grundaufstellung in Deutschland gehabt, die sich seit 1989 sensationell eingerichtet hat. Wir haben gelebt von einem unglaublichen ökonomischen Pragmatismus. Wir haben die billige Energie aus Russland genutzt und wir haben uns handelsrechtlich gekettet an China. Damit haben wir 30 Jahre guten Aufschwung erzeugt. Aber aus der heutigen Sicht muss man sich fragen, ist es wirklich so wahnsinnig intelligent, sich an diktatorische Regime zu ketten? Wir brauchen da einen neuen Ansatz der Positionierung der deutschen Volkswirtschaft. Das ist eine Herausforderung, der wir uns stellen müssen. Das Zweite aus meiner Sicht, wir unterschätzen völlig den demografischen Wandel. Die Zahlen des Statistischen Bundesamtes sind aus meiner Sicht alarmierend für die nächsten 15, 20 Jahre und wir müssen dringend dafür sorgen, dass wir im internationalen Wettbewerb es schaffen, qualifizierte Kräfte nach Deutschland zu bewerben. Und dafür brauchen wir viel mehr als nur ein einigermaßen zügig funktionierendes Integrationsmanagement in den deutschen Ämtern. Wir brauchen einen Staat und einen Staatsaufbau, bei dem junge, auch mittelalterliche Talente sagen, es macht mir Freude, nach Deutschland zu kommen. Wir brauchen also auch eine perfekte digitale Infrastruktur. Wir müssen uns im Wettbewerb der digitalen Infrastruktur mit anderen Ländern messen. Wir müssen eine Willkommenskultur auch mental entwickeln. Wir müssen Leistungsträger hier haben und integrieren wollen. Wir müssen uns internationalisieren, auch im Kopf. Ob das unsere Gesellschaft leisten können? Ich hoffe das. Aber das müssen wir tun. Und das Dritte, ich glaube, wir kommen in eine Zeit, in der wir wieder erhebliche Zinsdisparitäten erleben werden in der Welt und vor allen Dingen deutliche Zinssteigerungen. Wir haben es ja gesehen, was dieses Jahr an der Zinsfront schon passiert ist. Und damit haben wir einen massiven Wettbewerb plötzlich wieder anderer Kapitalanlagen zur Immobilie. Und wir müssen uns mit der Frage auseinandersetzen, ab wann sich eigentlich ein Immobilieninvestment für solche Anleger gar nicht mehr lohnt, weil plötzlich eine Staats- oder Unternehmensanleihe im dollardominierten Raum erheblich mehr Rendite abwirft. Und das sind Themen aus meiner Sicht, mit der wir uns in der Immobilienwirtschaft und der Führung von Immobilienunternehmen noch deutlicher auseinandersetzen müssen, um darauf Antworten zu finden.
Ich möchte gerne den zweiten Punkt, den du genannt hast, nochmal aufgreifen, auch dieses Thema Willkommenskultur, Gemeinschaftsgefühl, Gemeinschaft mal in Fokus zu stellen, auch eine riesen Herausforderung für Städte, Kommunen, aber eben auch Unternehmen, wenn man es mal runterbricht. Wir haben es jetzt durch die Corona-Pandemie natürlich auch gemerkt, das Thema, wie verändert sich denn überhaupt unsere Arbeitswelt? Schaffen wir Arbeitsplätze oder schaffen wir Kultur? Frage. Ja, das heißt, viele Unternehmen beschäftigen sich auch damit gerade. Was glaubst du denn, wie wird sich Unternehmungen in Zukunft auch weiterentwickeln, was die strukturellen Rahmenbedingungen angeht?
Also ich glaube, dass wir in der Unternehmenskultur erleben, dass wir erstmal eine Verschiebung des Kräfteverhältnisses haben. Das, was früher typisch war, der Arbeitgeber war in der starken Position, der Arbeitnehmer hat sich beworben, das ist ja vorbei. Es ist ja inzwischen so, dass sich Unternehmen bei den potenziellen Arbeitssuchenden bewerben, zumindest bei den Qualifizierten. Damit geht einher, dass das Unternehmen eine ganz andere Form der Führung und auch der Gestaltung braucht. Also erstens, wir brauchen eine Führung der Inklusion, der Ermutigung, ohne allerdings darauf zu verzichten, dass wir auch vernünftig ausbilden und auch kritisieren dürfen. Wir müssen aufpassen, es treibt ja immer so ein bisschen auch Spitzen, die Menschen, die noch in der Ausbildung sind in den Unternehmen, die müssen auch kritikfähig bleiben. Und sie müssen sich auch mal gefallen lassen, dass das, was sie da abgeliefert haben, wirklicher Murks war. Das hört niemand gerne, aber es gehört zum Besserwerden dazu. Und besser werde ich nur, wenn ich verstehe, wo ich mich jeden Tag ein bisschen optimieren kann. Und ich komme natürlich aus einer Generation, wo uns diese Sachen brutalst um die Ohren gehauen wurden. Wenn ich abends um 7 was abgeliefert habe, was Mist war, musste ich bis nachts um 3 nachsitzen. Das gibt's heute ja schon gar nicht mehr. Das würde ja auch niemand mehr wirklich tolerieren. Aber bei aller wertschätzenden Kritik braucht es die Kritik. Denn ich habe die größte Sorge, dass wir, wenn wir nicht mehr kritikfähig sind, nicht mehr besser werden. Und wir leben davon, auch volkswirtschaftlich, wettbewerblich, dass wir jeden Tag besser werden. Aber wir brauchen eine Führung, die stark inklusiv wirkt. Wir brauchen eine Führung, die ganz klar erklärt war, wofür wir stehen und warum wir was machen. Dieser berühmte Purpose-Ausdruck, das ist eigentlich nichts anderes als die Frage, was mache ich hier Sinnhaftes? Warum bin ich wichtig? Warum bin ich entscheidend im unternehmerischen Prozess? Und ich glaube, was dazu gehört, ist, dass wir eine Welt haben, in der immer mehr Arbeit und Leben verschmilzt. nicht nur zu Hause. Homeoffice ist das beste Beispiel dafür. Homeoffice führt dazu, dass ich lebe und arbeite im selben Quadratmeter. Aber auch die Unternehmen müssen sich da entsprechend rütteln. Und die Arbeit darf nicht das sein, was wir bis heute haben, nämlich diese stereotype gleiche Büro, sondern wir müssen eben auch da den Menschen das Gefühl geben, ein gewisses Zuhause zu haben. Das beginnt im Design, mit den Arbeitsabläufen, aber eben auch mit den Events, die ich biete, zum Beispiel nach dem Büro. Und je mehr ich dort auf die Kette bekomme und je innovativer ich bin und je mehr Freude ich auch an den Dingen vermitteln kann, je mehr Freude das Büro machen kann, umso gerne kommen auch die Menschen dahin. Mir ist das Büro extrem wichtig, nicht weil ich glaube, dass man dort besonders effizient arbeiten kann. Aber es schafft Identität, es schafft Team und es fördert Ausbildung. Und eine Ausbildung, wenn jemand Erfahrenes neben dir sitzt abends um 6 und dir nochmal Dinge wirklich cool erklärt, ist 1000-mal besser, als wenn du es irgendwie über einen Bildschirm versuchst zu machen. Dieses Persönliche ist eben das Tolle in unserer Welt. Wir sind eben doch Menschen, die persönlich miteinander interagieren wollen und können. Und ich vertraue zutiefst darauf, dass diese Balance einfach wichtig ist, dass man das auch behält.
Ein Begriff, der mir dazu einfällt, ist eben auch Teilhabe. Also sich zugehörig fühlen, ein Gemeinschaftsgefühl zu haben, sei es im Unternehmen, sei es in der Stadt, in der ich lebe. Jetzt hat all das, was du gerade beschrieben hast, du hast Führung genannt, aber man könnte auch weitergehen und sagen Leadership, da gar nicht so viel mit der klassischen Wirtschaft zu tun, sondern eigentlich mit sozialen Fragen, Themen, Herausforderungen. Ist uns überhaupt bewusst, in welchem Momentum an Veränderungen wir uns befinden? Oder sind wir vielleicht auch durch all diese Themen, wir hatten vorhin ein paar Themen, sind wir davon vielleicht auch abgelenkt oder lassen uns lähmen durch die zunehmende Komplexität?
Also ich würde mal behaupten, ich glaube, wir verstehen schon, dass wir gerade in einem Zeitalter des wirklich am multidimensionalen Wandels leben. Das, glaube ich, ist vielen schon klar. Ob man das umsetzt im Unternehmen und ob man daraus auch eine Führungsagenda strukturiert, das ist was anderes. Aber ich glaube, der Erkenntnisprozess reift. Ich glaube, dass wir, wenn wir da nicht drauf reagieren, einfach das Problem haben, dass wir wettbewerblich keine Chance haben mitzuhalten. Denn junge Talente, die bei uns nicht optimal genutzt werden und optimal eingesetzt werden und optimal sich entfalten können, vergeuden Ressourcen. Und unsere Volkswirtschaft lebt genau von dieser Ressource. Wir haben keinen sensationellen Bergbau, wir haben auch keine Schwerindustrie mehr und wir haben auch keine Wertschöpfung im klassischen sonstigen Bereichen wie andere Länder, sondern wir leben davon, dass wir kluge Menschen haben und diese klugen Menschen kluge Dinge tun und effizient. Und insofern bin ich zutiefst überzeugt, dass wir an der Stelle jeden Tag auch, was das Thema Leadership betrifft, uns selber hinterfragen müssen und auch selber erkennen müssen, dass wir vielleicht noch überall gut sind.
Jetzt haben wir nochmal auch Leadership aufgegriffen. Jetzt spiele ich die Frage einfach mal in den Raum. Was macht denn überhaupt einen guten Leader in Zukunft in der Bau- und Immobilienbranche aus? Was definiert er? Wie führt er? Und wird er mehr zu einer Begleitung seiner Mitarbeitenden oder seiner Organisation?
Also ich glaube, der Führungsstil hat sich ja schon ganz stark geändert. Als ich groß wurde in der Branche, da gab es immer so diese grauen älteren Herren, die qua Amt machtvoll waren. Und das aber auch wirklich sensationell, muss man nicht lassen, sensationell instrumentalisiert haben vor 20 Jahren. Ja. Und das ist natürlich Quatsch, weil das Erste ist, man muss immer wissen, egal welche Position du hast, ist es geliehene Macht. Es sei denn, du hast ein eigenes Unternehmen. Da bist du mit Fug und Recht Unternehmer und da kannst du sagen, das habe ich aufgebaut. Aber jeder Manager ist ein gebuchter Dienstleister, nicht mehr. Ist geliehene Macht auf Zeit. Ich habe so oft Vorstandspositionen wechseln dürfen, weil neue Anforderungen kamen, weil ich eine bestimmte Aufgabe erledigt hatte. Ich habe immer wieder festgestellt, man geht, man zieht den Fuß sozusagen nach oben und es ist wie am Strand, die dritte Welle und der Fußabdruck ist weg. Man hat eine mittellange Erinnerungszeit, ja, wenn man dann mal weg ist. Also man sollte sich nicht zu ernst nehmen. Ich finde, das ist wichtig für den Führungsstil. Man sollte sich wirklich nicht zu ernst nehmen. Aber das, was man ernst nehmen sollte, ist die Aufgabe, die damit verbunden ist. Und die Aufgabe ist, ich muss das Unternehmen perfekt aufstellen. Und ich habe eine Aufgabe, Menschen, die bei mir arbeiten, bestmöglich zur Entfaltung zu bringen. Das ist natürlich sehr ideal, weil wenn ich viele hunderte oder tausende Menschen habe, dann kann ich nicht auf jeden einzelnen per se eingehen. Aber das müssen die Leitlinien meines Handels sein. Die beste Entfaltung Denn nur wenn diese Menschen in der Dienstleistungsbranche und dann, da, wo ich also geistig arbeite, wo sie sich entfalten können, kriege ich auch die nötige beste Leistung, die mich auch als Unternehmen wieder wettbewerbsfähig macht. Also dieses Mindset ist schon richtig. Ich muss im Grunde zu einem Art Coach werden. Ich bin kein Freund davon, dass man sozusagen jede Form von Hierarchie von vornherein nivelliert, weil ich glaube auch, dass junge Menschen wollen, dass man ihnen mit der Erfahrung auch hilft, besser zu werden. Und das für das, was wir vorhin besprochen haben, bedeutet auch, dass man mal sagt, das war jetzt noch nicht so gut. Aber es ist die Frage, wie man es macht. Und dann kommt eines zu dem Thema Führung, das ist die Frage der Persönlichkeit. Du bist es oder du bist es nicht. Du kannst es dir aus Büchern nicht erlernen. Wenn du jemand bist, der nicht mit Menschen kann, dem du nicht motivieren kannst, wenn du Angst vor Menschen hast, auch als Führungspersönlichkeit, wenn du die Nähe nicht suchst, dann bist du es nicht. Ja? Dann bist du es, dann führst du aus Angst oder durch Angst und du führst durch Abstand und durch was auch immer. Aber der echte Leader kritisiert sich selbst, lässt sich selber verbessern, sucht jeden Tag nach den Fehlern des Vortages bei sich selbst und motiviert auch durch komplette Offenheit und Fairness, aber eben auch durch ab und zu den Push, dass man mal sagt, da muss man mal hingucken und das war jetzt nicht so gut und auch durch auch mal klare Kante, wenn es sein muss. Aber das sind für mich Führungsbedingungen. Es ist und bleibt eine Frage auch der eigenen Persönlichkeit.
Das Thema Persönlichkeit, da wollen wir später auch nochmal drauf eingehen. Man sagt ja auch immer, was nachhaltig ist, hat einen gewissen Wert, also hat irgendwie mit Werten auch zu tun, die dahinter stehen, hinter dieser Nachhaltigkeit. Für was brauchen wir denn Werte im Unternehmen, die über diesen klassischen Leader hinausgehen? Was für Werte prägen uns neben dem Thema Verantwortung übernehmen?
Also Werte definiert man ja heute Gott sei Dank breiter als früher, als ich studiert habe oder auch zur Schule gegangen bin, da hieß es, der Wert ist der Shareholder Value. Das ist natürlich einerseits richtig, der ist genauso zentral wichtig, auch wenn wir ihn häufig nicht mehr so benennen, aber er ist wichtig. Ja, wir brauchen Geldgeber für die Dinge, die wir tun. Und wir wollen Geld verdienen mit den Dingen, die wir tun. Aber wir haben heute Stakeholder. Und das heißt, wir gucken viel multidimensionaler auf die berührten Interessen. Und das finde ich einfach extrem wichtig, dass wir erkennen, dass Werte extrem breit angesetzt sind. Also, was tut mein Unternehmen für wen warum? Und tue ich durchgehend nur Gutes oder tue ich auch Dinge, die vielleicht nicht so gut sind, aber im Ganzen richtig sind? Also, ich gebe mal ein ganz brutales Beispiel. Jemand, der eine Metzgerei betreibt, da gibt es Menschen, die werden, und viele Menschen, die werden sagen, das ist ganz was Furchtbares. Aber ist das sozusagen ein verwerfliches Geschäftsmodell? Das ist sehr schwierig in Bezug auf Werte. Aber es gibt viele Menschen, die sagen, ich möchte schon gerne mein Bockwürstchen mal auf den Grill legen können. Naja, Bockwürstchen nicht wie Grillwürstchen. Aber das wird dann schwierig. Aber die Abwägung, was ist für mich ein Wert und warum vertrete ich ihn, das ist ganz wichtig. Denn es gibt nicht diesen einen, wir leben nicht in einer Wertediktatur, wo also nur positive Werte erfüllt werden können. Das ist totaler Quatsch. Jede Lohnverhandlung ist eine Kollision von Interessen und von Werten. Aber ich muss sie zum schonenden Ausgleich bringen. Und darum geht es im Leadership. Es geht darum, Werte zu erklären, die Dinge, für die ich stehe. Und da, wo ich vielleicht Wertekollisionen habe, auch transparent erläutern, warum ich sie habe. Ja? Jede Bauaktivität ist eine Flächenversiegelung. Jede Wohnimmobilienentwicklung führt dazu, dass ich mich fragen muss, wie viel sozialen Wohnraum kann ich mir dort wirtschaftlich leisten? Auch das ist eine Werteabwicklung.
Jetzt sind wir schon relativ tief auch Thema, man hört schon raus, ohne es zu nennen, es geht auch viel ums Thema Verantwortung. Wie leite ich das ein? Wo fühle ich mich verantwortlich? Und wie habe ich mein warum ich auch Themen mache, an mich nehme, kritisch mit mir selber auch bin, was du auch gerade beschrieben hast. Der deutsche Theologe Dietrich Bonhoeffer, der hat mal gesagt, die Ehrfurcht vor der Vergangenheit und die Verantwortung gegenüber der Zukunft geben fürs Leben die richtige Haltung. Welche Haltung brauchen wir denn in Bezug auf die Immobilienwirtschaft, um mit dieser Verantwortung, der wir uns irgendwie stellen müssen, auch umgehen zu können?
Also Dietrich Bonhoeffer ist natürlich immer ein wunderbarer Quell für tiefsinnige Aussagen, ist ja auch ein beeindruckender Mensch mit einem beeindruckenden Leben. Ich glaube, dass wir anerkennen müssen, dass wir Veränderungen brauchen. Ich glaube, dass wir erkennen müssen, wo unsere eigenen Grenzen liegen. Wir müssen anerkennen, wo auch Führung endet. Führung kann nicht alles. Führung kann nur Rahmenbedingungen setzen. Aber diese Allmacht des Managements, die gibt es nicht. Jedes Mal, wenn ich in ein Unternehmen gehe, ist mein erster Antritt, dass ich sage, ich bin nur so gut, wie ihr mich macht. und lassen lässt. Es ist ein Riesenvertrauen rückwärts, weil ich damit sofort eine Maske mir abreiße und sage, ich kann nur gut sein, wenn das Team mir auch die Möglichkeit lässt und mich auch entsprechend hilft zu positionieren in diesem Gefüge, in dem ich da tätig bin. Also insofern ist es, glaube ich, Selbstkritik und dann auch den Mut zum Wandel, ganz, ganz entscheidend und ehrlich gesagt ein gutes Stück auch Vertrauen. Dietrich Bonhoeffer hat ja nun diese wunderbaren Zeilen von guten Mächten wunderbar geborgen auch formuliert. Und es gehört eben auch dazu, anzuerkennen, dass man manchmal entscheidet, ohne hundertprozentig sicher zu sein. Unternehmerische Entscheidungen sind häufig nicht hundertprozentig sicher. Und man weiß auch, dass man entscheidet und manchmal falsch liegt. Aber man muss Vertrauen haben. Und diese guten Mächte, welche das auch immer sein mögen, die mögen einen dann ein bisschen auch in dieser Entscheidung tragen und stützen. Und dann muss man aber auch offen sein, und das gehört ganz wichtig dazu, wenn man erkennt, dass das Käse war, auch rückwärts zu gehen. Es ist dieses Thema auch, sich selbst nicht so wichtig nehmen. Und man ist wirklich nur gut, wenn man sich jeden Tag hinterfragt. Es gelingt mal besser, mal schlechter. Und es ist ja auch immer das eigene Ego, was so doof im Wege steht. Aber eine gute Führungskraft kann sich selbst kritisch positionieren.
Ich würde es noch ergänzen, kann sich selber auch gut führen.
Ja, ja, das ist vielleicht mit der nötigen Bipolarität geht das ja.
Ja, das stimmt. Also wir sehen schon ein spannendes Momentum, in dem wir uns da und auch vielleicht neues und sehr ereignisreiches und auch herausforderndes Momentum, in dem wir uns da in der Bau- und Immobilienbranche auch bewegen und was gar nicht so viel erstmal mit dem wirtschaftlichen Gewinn oder der zukünftigen Gewinn im Vordergrund steht. Inwieweit bedeutet denn in diesem Zusammenhang nachhaltiges unternehmerisches Denken für dich?
Ja, das ist interessant, dass du sagst. Also nachhaltiges unternehmerisches Denken ist für mich viel mehr als sozusagen die ökologische Nachhaltigkeit. Das nachhaltige ökonomische Denken oder unternehmerische Denken heißt für mich, dass ich Unternehmen so führe, dass es den nächsten Zyklus und den nächsten übernächsten Zyklus auch überlebt. Das heißt, ich bin kein Kind des Booms und ich bin kein Kind sozusagen einer bestimmten unternehmerischen oder Immobilienphase, sondern ich richte mich so aus, dass es nachhaltig trägt. Und da geht es nicht um das nächste Quartal. Also insofern ist für mich diese Form der Nachhaltigkeit eine Verantwortung der Führung des Unternehmens durch alle Eventualitäten hindurch. Das bedeutet aber auch, dass ich mir nicht die Frage stelle, wie geht es mir heute? Die Frage ist beantwortet, indem ich einfach die Zahlen des Quartals mir angucke. Und es geht auch nicht um die Fragen von einem Vierteljahr oder einem halben Jahr. Ich muss beides tun. Ich muss das Unternehmen im Jetzt führen. Aber ich muss auch die ganz großen strategischen Fragen der Zukunft heute erkennen, annehmen, diskutieren, erkennen, welche Risikolagen sich daraus in 5, 6, 7 Jahren ergeben können. Und ich muss mir darüber Gedanken machen, wie ich mein Geschäftsmodell darauf vorbereite. Das ist eine ganz klug antizipatorische Aufgabe, die ich als Unternehmensführer habe. Kein Unternehmensführer ist dafür bezahlt, die nächsten 2 Monate zu beantworten, außer man ist Krisenmanager. Die große Antwort, die man geben muss, hoch bezahlt ist, warum steht das Unternehmen heute in 5, 7 und 10 Jahren immer noch gut und robust da? Das ist die wahre Form der Führung.
Jetzt hast du es sehr schön beschrieben, denn eben der Blick weit über das, wo wir jetzt erstmal so hinblicken können. Man sagt ja immer so, 5 bis 10 Jahre ist das Maximum, was man überhaupt überblicken kann. Wenn man jetzt über das Thema Verantwortung spricht, dann spricht man auch oftmals von der enkelfähigen Welt. Hast du selber auch Töchter? Wie weit hat dich denn das Thema, eigene Kinder auch zu haben, vielleicht in deiner Verantwortung oder in deiner beruflichen Laufbahn, auch im Verantwortungsbewusstsein geschärft?
Also das ist natürlich wenn man Kinder hat, ich glaube, es geht jedem so, denkt man automatisch an die nächste Generation. Also in dem Moment, in dem du Kinder hast, ist dir nicht mehr wichtig, was sozusagen die nächsten 5 bis 10 Jahre mit dir passiert, sondern was ein Leben lang mit deinen Kindern passiert. Insofern hat sich mein Blick sicherlich dort durch meine 3 Kinder extrem geweitet. Hinzu kommt, ich habe 3 Töchter. Das heißt, mir ist natürlich das Thema Gleichberechtigung, Diversity, das Thema, wie wachsen meine Töchter auf, in welcher Welt, mit welchen Chancen, unendlich wichtig. Deswegen ärgert mich so manchmal die Debatte, die so in manche Themen hineinfällt, wo ich immer denke, mein Gott, ist das wirklich ein Kampffeld? Ja, ist das wirklich das, wofür wir uns verkraften wollen? Oder sind es nicht die wirklich wichtigen großen Themen? Und mir ist ganz entscheidend, dass wir eine Welt schaffen, in der wir in 20 Jahren noch verantwortlich gut wirtschaften können, bei dem wir den Klimawandel einigermaßen in den Griff bekommen, bei dem wir soziale Ungleichheiten, die es immer geben wird, fair im Griff haben werden. Und ich möchte eine Demokratie haben hier, für die es sich zu leben lohnt. Denn Demokratie ist die größte Form von Freiheit, die wir uns sichern können. Das zeigt nicht zuletzt auch die Notwendigkeit, im Ukraine-Krieg jetzt einzustehen für unsere Werte. Die werden dort verteidigt, aus meiner Sicht. Und vor diesem Hintergrund möchte ich einen Beitrag, soweit es mir noch möglich ist, leisten, dass wir eine qualitativ gute, weitsichtige Immobilienwirtschaft haben, die der Verantwortung so gerecht wird, dass meine Kinder darin gut leben können. In den Arbeits- und Wohnwelten und Konsumwelten, den Innenstädten, über die wir uns heute Gedanken machen und die die Zukunft meiner Kinder sind.
Du hast jetzt gerade auch ganz viel Schönes beschrieben, Zukunftsfähigkeit beschrieben. Um diese neuen Wege zu gehen, braucht es eben auch neben dem unternehmerischen Handeln immer wieder Mut, eine gewisse kalkulierte Risikobereitschaft, die Kritikfähigkeit, eine gute Fehlerkultur. Und auch du hast das in diesem Jahr bewiesen, denn du hast in diesem Jahr ein eigenes Unternehmen gegründet, Blacklake. Möchtest du uns darüber erzählen, was steckt dahinter und welche Vision ist für dich da auch im Fokus?
Gerne. Also Blacklake geht zurück auf, ehrlich gesagt, einen Anruf eines Headhunters, in dem mir eine spannende CEO-Position anbot und ich das erste Mal, nachdem ich die Gespräche geführt habe, nicht mehr gezündet habe und festgestellt habe, das reizt mich so aktuell nicht. Und ich habe mir dann Gedanken gemacht, woran das liegen mag, denn eigentlich ist es immer das, wofür ich gebrannt habe. Und ich habe festgestellt, dass ich nicht mehr für ein Unternehmen tätig sein möchte, sondern ich möchte das, wofür ich brenne, nämlich das Thema gute Unternehmensführung, strategische Unternehmensführung, Erkennen von Chancen, Erkennen von Risiken und das Einstellen von Unternehmen darauf, dass ich das breiter ansetzen möchte. Und da entstand bei einem Gang um den Schwarzsee in Kitzbühel die Idee, Blacklake zu bauen. Und ich bin unendlich dankbar, dass, als ich das dann so sukzessive gedanklich in meinem Kopf formulierte, dass ich eigentlich so die erste auf die Immobilienwirtschaft fokussierte Strategieberatung gründen möchte, dass dann sich Menschen dazugefunden haben, auch aus Top-Positionen, die gesagt haben, das finden wir klasse und wir wollen unseren Input und unseren Know-how, unseren Beitrag leisten, dass wir mit Blacklake zusammen die Immobilienwirtschaft verbessern können. Und ich bin unglaublich dankbar und unglaublich stolz, dass wir diese Menschen zusammengefunden haben und jetzt tatsächlich mit dem Schleier gelüftet bei der Expo Real unseren Beitrag dazu leisten wollen. Und dieses diverse Team aus Top-Leuten macht eben irre Spaß zu sehen, wie wir da zusammenarbeiten, Ideen entwickeln und tatsächlich jetzt auch sukzessive versuchen, im Markt zu wirken.
Da kann man, glaube ich, nur gespannt sein und das weiterhin verfolgen. Jetzt mal da vielleicht auch die Anschlussfrage. Du hast selber auch gesagt, dass dir dieser Schritt auch raus aus, sagen wir mal, dem, was man sonst kennt, auch gesagt, der Anruf vom Headhunter war nicht mehr der gleiche, so nach dem Motto. Was würdest du denn sagen, was hat für dich auch da den Unterschied ausgemacht? Welchen Mut musstest du da beweisen? Du bist natürlich im Gegensatz jetzt vielleicht zu vielen Young Professionals in einer anderen Position nochmal, aber was glaubst du denn, was hat dir da auch von deinen Charakterzügen, wir haben viel über das Thema wie ein Leader ist, gesprochen, was hat dir da geholfen und was würdest du jungen Gründern vielleicht auch damit auf den Weg geben wollen, wenn sie sowas spüren?
Also ich glaube, diese unbändige Zuversicht, dass wenn man sich Mühe gibt und in etwas wirklich hinein investiert, im Sinne von Arbeit, Gehirnschmalz, Leidenschaft, dass es dann auch wird. Und fairerweise, ich bewundere im Gegensatz zu mir, wo ich jetzt sozusagen in einer älteren Lebensphase das gemacht habe, ich bewundere diese vielen jungen Menschen, die dich auch, die einfach als junge Menschen diesen Schritt gehen und sagen, ich mache das in einer Phase, bei der ich vielleicht eigentlich ja erst noch weiter Erfahrungen in anderen Unternehmen sammeln könnte und der Arbeitsmarkt ja tausend Möglichkeiten bietet. Ich finde das großartig und ich schaue mir da eher bei den jungen Menschen was ab. Aber es treibt eine Leidenschaft mich auch unheimlich, nämlich die Zusammenarbeit mit jungen Menschen. Ich habe das in vielen Statements, auch in sozialen Medien, aber auch immer wieder in meinen Vorträgen gesagt. Die Immobilienwirtschaft ist anders als vor 30, 40 Jahren. Vor 30, 40 Jahren hatten wir nicht diese Änderungen des Nutzerverhaltens. Das war ein sehr langwieriger Prozess. Deswegen haben ältere Generationen entschieden und es war okay so. Ja? Weil eine Wohnung war eine Wohnung. Und ein Büro war ein Büro. Da war vielleicht Einzelzelle gegen ein bisschen Großraum und das war schon, wow, riesig innovativ. Heutzutage geht das nicht mehr. In Zeiten dieses unglaublichen digitalen Wandels und der Nutzungsänderungen, die damit einhergehen, können wir Entscheidungen aus meiner Sicht vernünftigerweise nicht mehr treffen, die nächsten 20, 30 Jahre beeinflussen werden, ohne dass wir kluge Ältere und kluge Jüngere zusammenbringen. Denn nur dieser, wie ich ihn gerne nenne, Schulterschluss der Generationen, schafft tatsächlich genau die Immobilienwelt, die auch in 20 Jahren noch Nutzer findet. Und diese Leidenschaft, die treibt mich nicht nur in der Lehre, deswegen bin ich so wahnsinnig gerne in der Lehre tätig, weil ich wahnsinnig gerne mit jungen Menschen arbeite, sondern auch in der heutigen Zeit in der Tätigkeit. Für mich ist ganz entscheidend, dass wenn wir wichtige strategische Entscheidungen über Immobilienbestände der Zukunft treffen, dass wir auch die jungen Menschen hören, weil sie sind die Nutzer von morgen, die Konsumenten von morgen, die Mieter von morgen. Und das finde ich unendlich stimulierend und ein großer Treiber meiner Tätigkeit.
Du hast gerade auch nochmal das angesprochen mit der Apps, deine Lehrtätigkeit und auch, was dir das bedeutet. Was erlebst du denn in den Studiengängen? Was hast du für ein Gefühl? Was bewegt die junge Generation und wie kommuniziert sie vielleicht auch das, was sie bewegt?
Also muss ich sagen, ich habe natürlich mit Studierenden zu tun, die unheimlich engagiert sind. Das ist, ich bin in einer Bubble da, muss ich sagen. Also einer intellektuellen, auch unglaublich engagierten Bubble und das macht irre Spaß. Es fordert mich auch, weil du musst ja echt drüber nachdenken, was du den jungen Menschen mitgibst, wo die auch sagen, oh, das ist clever, ja, weil du kannst ja nicht irgendwas sagen. Also das finde ich schon toll, aber ich glaube, der wichtigste Punkt ist, es ändert sich gerade ein bisschen was. Ich hatte das Gefühl, die letzten Jahre waren so die Baseline, natürlich ökologische Verantwortung, digitale Revolution, all diese Fragen, die wir damit einnehmen, soziale Verantwortung, alles wichtig. Aber ich habe zunehmend das Gefühl, dass junge Leute sich gerade durch die Kulmination von Krisen fragen, Moment, wo ist eigentlich die ökonomische Basis für die Zukunft? Und wir kommen ja aus zwei Generationen, die diametral unterschiedlich sich sozusagen entwickelt haben ökonomisch. Ich komme aus einer Generation, ich bin 25 Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg geboren. Das heißt, für mich bedeutete beruflicher Einstieg überhaupt erstmal ökonomischer Aufbau. Alles das, was ich mir erarbeitet habe, musste ich mir die ersten jetzt 26 Jahre nach dem Studium erarbeiten. Und das war Grundbedingung meiner Tätigkeit. Wertschöpfung, Sicherung der Lebensgrundlagen sozusagen. Das ist so meine Generation, ja, Generation Ende X und über mir dann die Babyboomer. Die junge Generation startet auf einer eher sichereren ökonomischen Basis oder startete meistens irgendwie ein vernünftiges Elternhaus, wo vielleicht auch schon ein bisschen Vermögen angesammelt war, jetzt eine Generation später. Und natürlich einen Arbeitsmarkt und bei unserem Fall Finanzmarkt, Kapitalmarkt, der einfach auch vieles ermöglicht hat. Und jetzt stellen junge Menschen zunehmend fest, oh shit, unsere Volkswirtschaft steht zur Disposition. Wir haben riesengroße Themen, die in Deutschland besonders schlagend sind. Und wo ist eigentlich meine Zukunft? Und ich habe neulich mal in einer Veranstaltung gesagt, das, was wir uns über die Zeit erarbeitet haben und in zunehmender Altersphase etwas ruhiger werden, ökonomisch ruhiger und gelassener werden können, ist bei euch genau andersrum. Ihr startet gelassener und besser und ihr werdet irgendwann in 20 Jahren vielleicht ganz anders kämpfen müssen, weil unsere Volkswirtschaft vielleicht nicht mehr das Potenzial hat. Und es hängt nicht mehr unbedingt an meiner Generation, diese Transformation der Volkswirtschaft noch hinzubekommen, aber es hängt an deiner Generation, die richtigen Schritte zu gehen, dass unsere Volkswirtschaft genauso viel Wohlstand produziert für deine Kinder. Und ich glaube, das ist ganz entscheidend. Und das ist die Verantwortung eurer Generation. Und deswegen ist mir so wichtig, dass diese jetzige Generation, die das erkennt und ich auch das Gefühl habe, dass in den Gesprächen dieses Thema ökonomische Perspektive gewinnt an Wichtigkeit, dass wir das umsetzen in Handlung und in Erfolg und in Wettbewerbsfähigkeit. Weil am Ende des Tages gewinnen wir Wohlstand nur durch eine vernünftige, nachhaltige Wettbewerbsfähigkeit.
Man spricht auch immer, wenn man über die Zukunft spricht, gerne von Treibern einer zukunftsfähigen Branche. Jetzt haben wir gerade die Kombination gehabt zwischen Jung und Alt, dass das ein Treiber auch sein kann, um dahin zu kommen. Fallen dir denn noch Treiber dazu ein?
Also wir müssen technologieoffen sein. Wir müssen unsere Forschung ganz, ganz, ganz ins Zentrum unserer Wertschöpfung stellen. Es darf nicht sein, dass wir chemische Forschung, biologische Forschung, was auch immer Forschung im Ausland ansiedeln müssen, weil in Deutschland die Forschungsbedingungen nicht so gut sind. Wir haben immer noch Spitzenforscher, die in andere Länder, auch insbesondere die USA, auswandern, weil dort die Forschungsbedingungen besser sind. Das können wir uns nicht leisten. Also insofern brauchen wir eine Forschungsoffenheit, wir brauchen eine Technologieoffenheit. Wir werden aber nicht vernünftig operieren können, ohne dass wir massiv qualifizierte Kräfte aus dem Ausland nach Deutschland holen. Und dafür brauchen wir Rahmenbedingungen, die es lohnenswert machen, im Wettbewerb mit anderen Ländern, dass diese Menschen sich für Deutschland entscheiden. Das bedeutet, wir brauchen eine perfekte digitale Infrastruktur. Wir brauchen natürlich ein wettbewerbsfähiges Steuersystem und wir brauchen eine Willkommenskultur. Und diese Willkommenskultur, die in den Köpfen stattfindet, muss heißen, wir wollen Leistungsträger und wir neiden auch nicht. So eine typisch deutsche Geschichte ist, jemand erfolgreich ist sofort der Neid da. Wir müssen gönnen können, denn Menschen, die hierher kommen und Leistung erbringen und Lust haben, Leistung abzurufen, die müssen wir applaudierend an der Grenze willkommen heißen und nicht dann sagen, Edgy Badge, und das ist aber ganz ungerecht alles. Und wir müssen natürlich auch uns selber internationalisieren. Das heißt, wir müssen natürlich viel mehr Englisch in den Behörden ermöglichen. Wenn wir tatsächlich Hunderttausende von qualifizierten Kräften pro Jahr versuchen, nach Deutschland zu holen, ist das eine babylonische Sprachverwirrung. Wir brauchen also mehr Sprach- und mehr Linguistik. Wir brauchen mehr Englischfähigkeit auch in den deutschen Behörden. Wir müssen den Menschen das Gefühl geben, dass sie mit welcher Sprache auch immer hierher kommen, auch in der Lage sind, Behördengänge zu machen. Das sind so ganz viele Kleinigkeiten. Und natürlich ist unsere relativ schrotte analoge Infrastruktur auch nicht gerade hilfreich. Also insofern, wir haben wirklich große Aufgaben vor uns. Und ich glaube, dass wir das leisten können. Aber es muss auch, um es mit Roman Herzog, dem früheren Bundespräsidenten, zu sagen, es muss so ein Ruck auch durch die Gesellschaft gehen. Es muss gesagt werden, ja, wir verstehen, dass unsere Volkswirtschaft an einem Wendepunkt steht. Und wir können jetzt entweder abbiegen in schleichende Erosion. Dann werden deine Generation das irgendwann spüren und deine Kinder sicherlich. Oder wir sagen, nein, wir nehmen das auf. Und wir werden klug, auch aufgrund unseres Wohlstandes, ökologisch verantwortlich, sozial verantwortlich, aber auch ökonomisch verantwortlich werden wir diese Aufgaben annehmen und werden Deutschland erhalten in seiner ökonomischen Wettbewerbsfähigkeit. Und das ist Grundbedingung für unsere Immobilienwirtschaft. Wir brauchen Arbeit. Und wir brauchen Wohnen und wir brauchen Menschen, die sich das leisten können, Unternehmen, die Büroräume sich leisten wollen. Wir brauchen Konsum, aber das Ganze gelingt nur auf einer soliden, vernünftigen volkswirtschaftlichen Basis. Und die zu retten und auch immer neu zu erfinden, ist auch eine Aufgabe von uns und insbesondere natürlich auch von euch jetzt in der jüngeren Generation. Und ich freue mich, wenn man da ab und zu als Älterer gefragt wird. Wir leisten gerne unseren Beitrag.
Wir sind jetzt fast schon am Ende des Podcasts. Wir haben jetzt gerade auch nochmal eine ganz schöne Zusammenfassung eigentlich von dem gehört, worum es heute auch in der Folge ging. Das Thema Verantwortung ist eben sehr vielschichtig und kann weder nur auf den Herausforderungen auf technologischer Ebene oder auf anderen Ebenen nicht beschränkt werden, sondern es hat eben auch was mit den Persönlichkeiten, die dahinterstehen, den Leadern, die das vorantreiben und auch den Leitplanken, die wir irgendwie natürlich auch durch unser System schaffen. Und natürlich auch das Thema, wie wir mit anderen Meinungen, Offenheit umgehen und wie wir das auch in unserem alltäglichen Leben erleben und weitergeben. Jetzt bleibt mir eigentlich nur eine Frage auch noch an dich. Was ist denn, wir haben jetzt ganz viel von dir gehört, was du gemacht hast, was dich beschäftigt hat, was dich geprägt hat, was dich in Zukunft auch prägen wird. Aber was würdest du sagen, ist für dich so die größte Herausforderung von morgen, wenn du auf deine weiteren Tage schaust?
Es ist die größte Hoffnung, ist gesund bleiben. Ich bin ein Arbeitstier, ich arbeite gerne extrem intensiv und da ist sicherlich gesund bleiben eine ziemliche Grundbedingung. Und das Zweite ist glücklich bleiben. Denn Fontane sagte mal, wer schaffen will, muss fröhlich sein. Und da ist ganz viel Wahres dran. Und die Menschen von uns, die tätig sind in Fröhlichkeit, weil sie gerne die Dinge tun, die sind einfach schaffensbereiter und leisten auch mehr über die Zeit. Insofern die größte Herausforderung für mich, immer wieder das finden, was mich fröhlich macht und das möglichst auf gesunder Basis.
Hans, das wünsche ich dir. Schön, dass du dabei warst.
Herzlichen Dank.
Wenn das Themen waren, die dich interessieren, dann schau doch gerne mal auf meiner Webseite vorbei. Den Link findest du unten in der Infobox. Dort gibt es neben spannender Background-Informationen Zugang zu interessanten Schulungen und Netzwerken sowie Tipps und Tricks zum direkten Loslegen. Wenn du keine weitere Episode mehr verpassen möchtest, dann abonniere auf jeden Fall auch meinen Kanal und schreibe mir gerne in die Kommentare, welche Herausforderungen dich täglich beschäftigen. Sei mit dabei und verpass nicht den Einstieg. Der Report Podcast ist dein Podcast, um heute schon Teil der digitalen Transformation der Bau- und Immobilienbranche zu sein. Bis dahin wünsche ich dir viel Erfolg beim Digitalisieren und freue mich, wenn du bei der nächsten Episode wieder mit dabei bist.